Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
€37,78 Millionen gegen €513,9 Millionen. So lautet das Duell, das die Fußballfans am Sonntagabend im Millerntor-Stadion erwartet. Oder mit anderen Worten, St. Pauli spielt gegen RB Leipzig. Und damit ein Team, dessen Kaderwert mehr als 13 Mal so hoch ist wie der Hamburger. Über diese krassen Gegensätze und das Red Bull-Konstrukt im Allgemeinen wollen wir heute im Millerntalk sprechen. Mein Name ist Max und in der Leitung begrüße ich jetzt Thomas Kessen, den Sprecher des deutschen Fan-Dachverbandes Unsere Kurve. Moin Thomas.
Hallo, moin, danke für die Einladung.
Ja, super, dass das geklappt hat. Freut uns wirklich sehr. RB Leipzig ist ein rotes Tuch für dich, kann man das so sagen?
Sagen wir mal so, auf der Skala der Lieblingsvereine rangiert dieser sogenannte Verein ganz weit hinten bei mir.
Okay, das haben wir uns fast gedacht. Der Club ist jetzt aber schon seit 2016 in der Bundesliga, hat seitdem auch zweimal den DFB-Pokal gewonnen, auch als Kritiker dieses Konstrukts oder dieses Clubs. Muss man sich nicht langsam damit anfreunden, dass es nun mal RB Leipzig gibt?
Nein.
Weil?
Naja, nur weil es sie gibt, wären sie ja nicht besser oder akzeptabler oder so. Also man muss ja immer noch festhalten, dieses Konstrukt ist nur da, weil ein Browserhersteller einen Werbeträger mit Reichweite aufgebaut hat. Und das steht in einem vollkommenen Gegensatz zu allem, wofür deutsche Fußballfans stehen, zu allem, was der Fußball für die Menschen so faszinierend macht. Deswegen, die sind zwar da, aber deswegen sind sie trotzdem nicht Teil des Spiels.
Ja, wir wollen heute ein bisschen tiefer mal reingehen in die Thematik. Es gibt ja verschiedene Kritikpunkte auch. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht einen Kritikpunkt, der besonders hervorsticht? Du hast gerade schon dieses Werbeinstrument angesprochen, was es ist.
Das alles für sich ist da zu kritisieren, kann man sagen. Also man weiß gar nicht, was schlimmer sein soll als das andere. Deswegen bin gespannt, was du da alles so rausgesucht hast. Ich bin mir sicher, dass es da eine Menge zu finden gibt. Und wenn nicht, kann ich am Ende noch ergänzen.
Okay. Vielleicht starten wir einmal mal mit so einem Blick auch über den Tellerrand hinaus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese ganze Diskussion über RB Leipzig in Deutschland auch eine einigermaßen deutsche Diskussion ist. Wenn man zum Beispiel in England viele Premier League Clubs mittlerweile kennt, da sind Investoren völlige Normalität mittlerweile. Siehst du das auch so oder warum ist Deutschland besonders sensibel vielleicht bei dem Thema?
Ich finde den Vergleich mit England schon schwierig, denn man muss ja sagen, der Konzern, der da dahinter steht, ist nicht der klassische Investor, wie es in England ja oftmals der Fall ist, sondern es wurde ja wirklich was ganz Neues aufgebaut. Also ne, wenn man sich das mal vor Augen führt, in England gab es Vereine wie den FC Chelsea oder Manchester City oder dergleichen, die gab es alle schon über Jahrzehnte, teilweise auch 100 Jahre. Die hatten auch vorher schon sportlichen Erfolg und dann kam irgendwann mal eine Einzelperson, eine Firma, eine Holding, was auch immer und haben gesagt, okay, dann geben wir jetzt nochmal richtig Geld mit rein, um unser Produkt zu vermarkten, um Zugänge zu kriegen, was auch immer dann da dahinter ist, dass eine Firma oder eine reiche Einzelperson antreibt. Bei RB Leipzig ist es ja ganz was anderes. Bei RB Leipzig, diesen sogenannten Verein, den gab es einfach vor 15 Jahren noch nicht. Die waren nicht da, sondern stattdessen ist der Brausekonzern hingegangen und hat sich überlegt, wie er möglichst ja marketingstrategisch clever in einer Area einen Verein finden, kreieren kann, der im Fußball aktiv ist, der im Fußball erfolgreich ist und dadurch dann einen Mehrwert im Sinne von ja Werbung, Sportswashing etc. für das Unternehmen bietet. Und nachdem man erst bei diversen Vereinen ja nicht angekommen ist, beziehungsweise wieder vom Hof gejagt wurde, hat man dann irgendwann mal aus diversen strategischen Gesichtspunkten gesagt, diese ganze Region Leipzig, Sachsen, vielleicht sogar Ostdeutschland im Ganzen, da ist irgendwie so ein blinder Fleck auf der Bundesliga-Landkarte. Gleichzeitig Leipzig, ich meine Gründungsort des DFB, frühere Fußballhauptstadt Deutschlands, kann man ja sagen. Also man konnte davon ausgehen, dass dort ein gewisses Fußballinteresse da ist. Auch ja über trotz des sportlichen Niedergangs ja bis heute Lok und Chemie als Zuschauermagneten in unteren Ligen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und naja, dann musste man sich an Leipziger Vorortverein, wie hieß es noch, Mark Ranstedt, hat man sich ja dann eingekauft und von denen das Startrecht übernommen und dann etwas aus dem Boden gestampft, was vorher einfach nicht da war. Und das ist ja der fundamentale Unterschied zu Investoren in England oder auch an anderer Stelle, dass man eben nicht auf etwas Bestehendes aufgebaut hat, sondern dass man etwas ganz Neues für sich gebaut hat, um damit in ein Feld reinzudrängen, mit dem man gar keine Verbindung hat, außer dass man halt sich selber ja eine Gewinnmaximierung erhofft, Marketing-Effekt.
Ich versuche mal ganz provokant zu fragen, ist neu denn grundsätzlich auch schlecht?
Diejenigen, die How I Met Your Mother geguckt haben, erinnern sich an den an die Aussage, new is always better. Aber auch selbst da in der Serie geht es ja schon schief und der neue Whisky schmeckt ja auch ziemlich schlecht, wenn man da dem Storytelling glaubt. Nein, natürlich ist neu nicht immer schlecht, um Gottes Willen. Es wäre ja gerade zu töricht, sich kategorisch gegen alles Neue zu verschließen. Aber die Frage ist ja, was ist der Antrieb dahinter? Will man etwas, was da ist, was gut ist, einfach noch besser machen und durch neue Ideen weiterentwickeln? Oder will man einfach nur etwas Neues aufbauen, das aber im Ergebnis ja fast das Gleiche ist, wie das, was schon da ist, nur halt mit einem viel größeren Vorteil für einen Player in diesem Spiel? Und das hat ja bei RB Leipzig stattgefunden. Also es ist ja nicht so, dass man auf etwas ohnehin schon Gutes aufgebaut hat. Also SSV Magranstedt war in der 5., 4. Liga, also so gut waren die jetzt nicht. Man hat halt nur sich da die Mechanismen zunutze gemacht, die Satzungen zunutze gemacht, die Spielordnung etc. Und hat dann ja was eigenes Neues aufgebaut mit einem einzigen Ziel, Werbewirksamkeit für das eigene Produkt und damit natürlich im nächsten Schritt höheren Marketing, höheren Gewinnmargen und überhaupt höheren Gewinn ja für dieses Produkt.
Mhm. Dass Produkte beworben werden im Fußball ist ja jetzt nichts völlig Neues. Trotzdem, ich versuche ja mal die Gegenperspektive einzunehmen, wie du vielleicht schon merkst. Trotzdem stört es dich besonders, dass es eben anhand eines Vereins gemacht wird und nicht mit einem Verein, den es schon seit 20, 30, 40, 80 Jahren gibt.
Ja, natürlich hast du einen Punkt, wenn du sagst, Sponsoring gibt's ja eh schon seit Jahrzehnten und was, wo soll denn jetzt das Problem sein? Ja, ich kann das Argument nachvollziehen. Aber auch bei Sponsoring gibt es ja gewisse Grenzen. Wir erinnern uns dran, dass vor wenigen Wochen, beziehungsweise ich glaube 4 Tage vor dem Champions League Finale, Borussia Dortmund plötzlich eine Waffenschmiede als Sponsor vorgestellt hat. Das ist ja auch eine Grenzüberschreitung gewesen. Also Sponsoring, ja, gibt es. Ob es immer unbedingt sein muss, sei mal dahingestellt. Aber der Realist in mir sagt natürlich auch, heutiger Profifußball ist ohne Sponsoring nicht möglich. Aber dann ist halt die Frage, wie man Sponsoring gestaltet. Und man kann Sponsoring natürlich so aufziehen, wie Borussia Dortmund bei der Waffenschmiede oder wie es RB Leipzig jetzt sieht, als Hauptsache Geld und dafür halt Sichtbarkeit und Reichweite. Man kann es aber auch so aufziehen, wie zum Beispiel der 1. FC Heidenheim, die seit 20 Jahren Erfolg damit haben, dass sie mit vielen lokalen, ja, im Vergleich zu den Bundesliga-Großsponsoren wahrscheinlich lokalen Kleinsponsoren, auch viel Geld erwirtschaften, aber dabei eine eigene Identität ausbilden und auch ja irgendwo eine Verwurzelung in der Region, was ja im Fußball auch nochmal ein großes Thema ist, auch das noch gewährleisten. Also so kann man es ja auch machen. Also Sponsoring ist ja nicht nur schnödes Geld und oder schnelles Geld auch, sondern Sponsoring kann mit Sinn und Verstand passieren und dann kann das auch durchaus funktionieren im Fußball. Aber auf all das hat der Konzern aus Fuschel am See ja geschissen.
Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass du dem VfL Osnabrück nahe stehst und ein großer Fan bist, dort auch dich engagiert hast oder immer noch engagierst, musst du gleich mal selber sagen. Machst du das auch aus romantischen Gründen, um sie mal so zu nennen?
Ja, also da ja hier vor allem Fans des FC St. Pauli zuhören, die können sich denken, wie romantisch es zuletzt war, VfL Osnabrück-Fan zu sein. Das hielt sich dann doch stark in Grenzen mit dem Zweitliga-Abstieg. Nein, es ist halt bei mir, wie glaube ich bei sehr vielen Fußballfans, man kommt aus einer Stadt, einem Ort, einer Region und dort gibt es dann den Verein der Region. Das ist in meinem Fall, ich bin von den Toren Osnabrücks groß geworden, das war und ist der VfL Osnabrück. Und so kommt man zu seinem Verein. Klar gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, Bayern gewinnt immer, deswegen bin ich Bayern-Fan. Naja, inwiefern da, also das ist ein gutes Thema, das man mal abends in der Kneipe klären kann. Aber letztlich ist es ja so, du kommst zu deinem Verein, weil du da irgendwo herkommst und dich deswegen damit identifizierst. Und das ist ja auch die Geschichte des Fußballs. Also es ist ja auch so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als Fußball erstmals ein bisschen größer wurde und bundesweit oder damals musste man, glaube ich, sagen, republikweit gespielt wurde. Da war es ja auch so, dass letztendlich immer die Städte, die eine Mannschaft hatten, die dann so die beste Mannschaft der Stadt war und dort haben sich auch die besten Spieler der Stadt gesammelt und damit war es dann natürlich immer so ein Städtekampf, wenn dann ja, Stadt A gegen Stadt B stellvertretend durch Verein A gegen Verein B gespielt hat. Und das ist ja so die Grundidentität des Fußballs, insbesondere in Deutschland. Daran hat sich im Kern ja nichts geändert. Und wenn wir dann sehen in den letzten Jahren, wenn dann sei es Schalke, sei es der SV Werder Bremen, der HSV ja bis heute, Stuttgart auch mal, die dann alle mal in der zweiten Liga plötzlich stattgefunden haben. Und plötzlich wunderte sich dann die DFL, dass Zweitligaspiele mit besagten Vereinen eine deutlich höhere Zuschauerquote haben als ja, der Marketingverein aus Leipzig gegen den Chiphersteller aus der Nähe von Heidelberg.
Du hast gerade gesagt, auch selbst, man ja, sucht sich den Verein vielleicht nicht selbst aus, sondern der Verein sucht sich auch selbst oder den Fan aus, indem er eben die Leute anspricht, die vor Ort sind. In der Stadt wohnen, gut, in Leipzig hast du auch schon angesprochen, gibt's auch Lok und Chemie als andere große Clubs mit Tradition. Trotzdem ist es ja Fakt, dass auch so ein paar Zuschauer zumindest zu RB Leipzig gehen. Kannst du das nachvollziehen, dass man auch, wenn man dort in der Stadt wohnt, in der Region lebt, auch mal Bundesliga und nicht nur Regionalliga-Fußball sehen will?
Ich kann es insofern nachvollziehen, als dass das natürlich, da wird ja eine der größten Kräfte des Fußballs an sich deutlich, nämlich dass Fußball für alle da ist und Fußball für alle möglich ist. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob du alt oder jung bist, dick oder dünn bist, Mann, Frau, sonstiges bist, ob du voll Ahnung von Fußball hast, so taktisch und so weiter, oder gerade mal weißt, dass der Ball rund ist, so vollkommen egal. Alle können sich auf Fußball committen und für alle hat der Fußball weit geöffnete Arme. Das ist ja erstmal was Positives. Es ist allerdings dann natürlich, ja, aus meiner Sicht eines ja, fast schon Fußballromantikers natürlich auch ein Stück weit, ist es durchaus traurig, dass dann so viele Menschen dann diesem Marketingangebot zum Opfer fallen, anstatt dann vielleicht doch mal reflektierter mit der ganzen Sache umzugehen und ihre Fußballleidenschaft vielleicht der woanders frönen zu können. Und man muss ja auch sagen, Fußball, auch gerade Stadionatmosphäre, Fußball mit Stadionatmosphäre, findet in Deutschland ja nicht nur in der ersten Bundesliga statt. Ganz im Gegenteil. Also da ist man ja in diesem Lande wirklich gesegnet mit einer genialen Fußball- und Stadion- und vor allem auch Tribünenkultur, die ja teilweise runtergeht bis in die vierte, fünfte, in Einzelfällen sogar sechste Liga. Und da ist es natürlich einfach dann doch sehr bedauerlich, dass die Leute nicht mal ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen weiter als von der Wand bis zur Tapete denken und dann doch mal schauen, ob man nicht woanders auch ein Stadionerlebnis haben kann, das nicht Bundesliga ist, aber dass dafür mehr Fußball ist als ja unser heutiges Hauptthema.
Hast du das Gefühl, dass es auch so eine Art Generationsthema ist? Also ich versetze mich mal in den 13-jährigen Leipziger Jungen, der selbst Fußball spielt, hinein. Der sieht auf Social Media die Bundesliga-Clips und will dann auch Xavi Simons einmal sehen und eben nicht, gut, ich habe jetzt keine Namen von Lok und dann Chemie drauf, aber verstehst du meinen Ansatz oder meinen Denkansatz?
Ja, der Denkansatz ist ja auch nicht neu. Also es ist ja zuletzt, kriegt man ja immer öfter mit, gerade wenn TV-Verträge neu verhandelt werden, egal ob in der DFL oder auch in der Liga, dass es irgendwie darum geht, dass man den Fußball zielgruppengerechter vermarkten muss. Und dann ist natürlich der nächste Schritt sofort, ja, die Aufmerksamkeitsspanne der nachfolgenden KundInnen-Generation reicht nur noch für die Länge eines TikTok-Videos. Das ist dann immer so die Formel, mit der es so zusammengefasst wird. Und da, ja, da widerspreche ich dann doch. Natürlich ist es so, dass heutige Jugendliche, oder also sehr junge Jugendliche, also bleiben wir wirklich so bei den 13-Jährigen, die gerade anfangen mit Medienkonsum und gerade ja sich auch ihrer selbst bewusst werden und so, natürlich werden die heute von anderen Sachen geprägt, als du es vielleicht wurdest, als du 13 warst, als ich es wurde oder als unsere Elterngeneration es wurde, als sie jeweils 13 waren. Das liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist dann halt bloß, muss ich so etwas wie den Fußball, wie den Stadionfußball vor allem auch, der über ja, mittlerweile knapp 100 Jahre, kann man ja sagen, über diverse Generationen hinweg seine Anziehungskraft entfaltet hat, muss ich sowas einem kurzen neuen Trend irgendwie anbiedern oder darauf abrichten oder wie auch immer man es nennen will? Oder kann man nicht mit 100-jähriger Erfolgsgeschichte sich entspannt zurücklehnen und sagen, ja gut, wenn ihr jetzt 20 Sekunden Ronaldo-Video sehen wollt auf TikTok, freut euch. Vielleicht gibt's dann noch irgendwie Al-Nassr, die können das dann auch passend sponsern und kriegen dann auch irgendwie einen Euro mit verdient. Aber dann ist das vielleicht diejenigen, die darauf anspringen, ist dann nicht die Zielgruppe, die gleichzeitig auch ins Stadion geht. Oder wenn dann beides. Und Ich glaube eher, dass es beides ist, dass man dann vielleicht durchaus auf TikTok irgendwie Ronaldo und Messi und so sieht. Und ich dann denke, okay, was habe ich denn hier in der Nähe vor der Tür? Ich will mir das mal in echt angucken, auch weil man ja weiß, dass Ronaldo jetzt nicht jedes Mal um die Ecke spielt. Und dann ist man vielleicht doch plötzlich bei Lok oder Chemie oder St. Pauli oder vielleicht auch Osnabrück oder weiß der Kuckuck Heidenheim. Also es gibt ja genügend kleine Vereine, die jetzt nicht gleich direkt Real heißen. Und merkt dann, Moment, jetzt bin ich aber hier in einem Stadion. Das ist ja auch ganz geil. Vielleicht will ich hier nochmal hingehen. Und kostet ja auch nicht so viel und ist nicht weit weg. Und ich kann hier mit dem Stadtbus hinfahren. Keine Ahnung, Taschengeld reicht locker aus, um mir auch noch eine Bratwurst zu kaufen. Und dann hat man darüber ja eher eine neue, und ich sage das jetzt echt ungern, Kundengruppe, Kundinnengruppe für den Fußball, für den Stadionfußball erschlossen, als dass man den Stadionfußball dieser vermeintlichen Kundinnengruppe anbieten müsste.
Hm. Du hast eben schon angesprochen, wie der Club damals entstand, 2009, das Startrecht von Marc Ranstedt übernommen. Dann 2014, glaube ich, mit dem Aufstieg in die Bundesliga, 99% der Anteile an den Mutterkonzern Red Bull abgegeben. Es gibt etwas mehr als 20 stimmberechtigte Mitglieder, glaube ich, gerade im Verein. Dieses Thema 50+1, Aushebelung, Einhaltung, wie siehst du das?
Es ist ja ein Treppenwitz der Geschichte, dass bei den aktuellen Diskussionen um Rechtsgültigkeit heißt es, der 50+1-Regel, die ja gerade beim Kartellamt anhängig ist, dass ausgerechnet dieses Konstrukt an der Stelle als 50+1 konform gilt. Also das ist ja ein Treppenwitz der Geschichte tatsächlich, denn auf dem Papier, wenn man wirklich nur von der Sachebene ausgeht, ja klar, sind die 50+1 konform, aber faktisch nicht. Also ich erinnere mich, dass ja auch vor 7, 8, 9 Jahren müsste es mittlerweile gewesen sein, auch mal die Aufforderung erging an das Konstrukt, dass man auch externe Mitglieder ermöglichen müsste. Also da war es ja noch mal schlimmer als jetzt mit den knapp über 20 Stimmberechtigten. Da gab es ja, glaube ich, irgendwie ein Dutzend oder sogar noch weniger, die rein zufällig alle im höheren Management beim Unternehmen gearbeitet haben. Und das waren die einzigen stimmberechtigten Mitglieder des EVs. Und alle anderen konnten nur Fördermitglieder werden, hatten dann aber nichts zu sagen. Ich glaube, irgendwie erst nach 20 Jahren Mitgliedschaft oder war da, glaube ich, die Klausel, also auch ganz obskur. Und die normale Vereinsmitgliedschaft für diese paar Manager, da war man, glaube ich, bei einem Jahresbeitrag um die 800-900 €. Also es ist ja wirklich alles so gebaut gewesen, dass da bloß niemand irgendwie von außen reinfunkt. Und gleichzeitig, dass man halt immer sagen kann, ja, aber wir haben ja ganz normale Mitglieder und deswegen ist das ja vollkommen in Ordnung. Das ist halt, ja, Hohn und Spott im Grunde. Und man muss halt auch an der Stelle sagen, das ist ja von Tag 1 an so. Ich, viele andere engagierte Fans, auch diejenigen, die 2009 schon Faninteressensvertretung gemacht haben, man versteht nicht, wie erst der NOFV, dann der DFB und dann am Ende ja auch die DFL, letztere bis heute, sich damals wie heute so am Ring durch die Manege haben ziehen lassen. Ich weiß nicht, ob es einfach man da nur die Eurozeichen in den Augen hatte und deswegen über alles andere hinweggesehen hat. Aber ich würde ja als Organisation, wenn jemand offensichtlich meine Regeln aushöhlt und mich da zum Narren hält, würde ich ja nicht sagen, ah ja, super, viel Spaß, schönen Tag noch, sondern da würde ich ja ganz schnell mal auf die Idee kommen, zu sagen, ey, Moment mal, damit untergrabt ihr ja unsere Autorität als Organisation. Da müssen wir vielleicht nochmal verhandeln und dann nochmal nachschärfen und zusehen, dass wir euch die Tür vor der Nase zuschlagen. Stattdessen hat man eher den Eindruck, wurde damals der rote Teppich ausgerollt.
Ja, also man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass es übersehen wurde vom DFB oder von den anderen zuständigen Verbänden damals, sondern vielleicht aus deiner Sicht gerade gewollt, dass eben in Ostdeutschland ein großer, erfolgreicher Profiklub auch entsteht.
Das ist natürlich Vermutung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Stimmen gab, die genauso argumentiert haben, wie du es gerade angeschnitten hast, ja.
Jetzt ist es so, dass sie dort sind, dass sie auch erfolgreich sind. Ich würde gerne einmal die Fanperspektive verlassen und auf die sportliche Perspektive zu sprechen kommen. Ich hatte gestern, oder Alexander Blessin, Trainer von St. Pauli, hat auch 8 Jahre im Nachwuchs von RB Leipzig gearbeitet, dort mit Achim Bayer-Lorzer, Robert Klaus, Sebastian Hoeneß. Also ganz abgesehen von den Spielern hat der Club ja auch viele gute und erfolgreiche Trainer hervorgebracht. Ist es aus deiner Sicht nicht vielleicht doch für den deutschen Fußball an sich, also rein sportlich, ein Vorteil, dass dort zumindest sehr professionelle Strukturen bestehen?
Die Argumentation ist mir zu einfach, denn man muss ja sagen, der deutsche Fußball, damit geht schon mal los, dieses Konstrukt ist kein Teil des deutschen Fußballs. Nur weil die Fußball spielen, sind sie nicht Teil des Spiels. Das muss man mal weiterhin so klar sagen. Und das gilt nicht nur für die Fankultur, das gilt auch für das Ganze drumherum. Und dann muss man natürlich sagen, es ist halt Teil des deutschen Fußballs, dass aus einem Vereinswesen heraus über Jahrzehnte professionelle Firmen entstanden sind. Machen wir uns nichts vor. Natürlich ist ein Bundesliga-Verein, wird irgendwo wie eine Firma geführt, sei es im NLZ, sei es im ganzen Staff dahinter und so. Das ist ja nicht mehr einfach nur der Dorfverein, wo man sich einmal die Woche zum Stammtisch trifft. Ist ja logisch. Aber trotzdem sind diese Vereinsstrukturen und auch Traditionen ja nicht von der Hand zu weisen und machen ja mit die Eigenart des deutschen Fußballs aus. Das ist einerseits, geht das natürlich zu Lasten ein Stück weit der maximalen Professionalität. Gleichzeitig bietet es aber auch den Mehrwert einer, ich hätte schon fast gesagt, maximalen Identifikation der Mitglieder und Fans. Ich erinnere daran, als während Corona die Stadien leer waren und dennoch gespielt wurde, wie viele Menschen sowohl auf der Funktionärsebene als auch in der Presse sich Sorgen und Gedanken gemacht haben, oh Mist, wenn irgendwann die Stadiontore wieder aufgehen, kommen die Fans überhaupt zurück? Und mittlerweile sind wir 2-3 Jahre nach Corona und sehen, es ist sogar noch mehr geworden. Warum ist das so? Naja, weil man durch diese besondere deutsche Fußballkultur, Vereinskultur auch und natürlich dann auch mit dem Rückgriff auf 50+1, eine erhöhte Identifikation der Menschen mit ihren Teams, mit ihren Vereinen ermöglicht. All das ist in Leipzig nicht der Fall. In Leipzig hat man, Wüste und Geld gehabt. Ja gut, mit einem Arsch voll Kohle und ganz viel Platz, da kann, glaube ich, jeder da irgendwie das Modernste und Beste hinstellen. Und ja, auch ich habe schon mit Menschen gesprochen, die da im NLZ oder auch insgesamt in dieser ganzen Maschinerie arbeiten, die mit Fußball teilweise nichts am Hut haben, aber halt, keine Ahnung, Physios sind, Athletiktrainer sind oder was es da so alles gibt und sagen, hey, Fußball habe ich keinen Vertrag mit, aber ich bin mit Leib und Seele Physiotherapeut und so gute Arbeitsbedingungen wie dort hatte ich noch nie und deswegen gehe ich dahin. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und es ist schade, dass der deutsche Fußball solche Leute dann nicht halten kann. Aber gleichzeitig muss man sagen, gut, Reisende soll man nicht aufhalten, kann man nicht aufhalten. Und es ist halt die Frage, das eine will man, das andere muss man. Wenn ich unbedingt mehr oder unbedingt maximale Professionalität anstrebe, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich gleichzeitig nicht die Seele und die Identifikation des deutschen Fußballs im Sinne der Vereinsprägung aufgeben will. Und naja, ich persönlich, meine Organisation, unsere Kurve, aber auch darüber hinaus viele deutsche Fußballfans stehen ja explizit dafür ein, eben nicht die Vereinsstruktur, die Vereinsidentität aufzugeben. Zuletzt ja gesehen rund um den DFL-Investor. Und das zeigt ja mehr als deutlich, dass egal ob Ultra oder Gelegenheit Sitzplatzkartenbesucher, der Common Sense im deutschen Fußball ist, dass der Fußball halt mit über Identität auch lebt in Deutschland und das wesentlich höher zu gewichten ist als Geld und Professionalität oder maximale Professionalität, so wie es dann in Leipzig sich ans Revier geheftet wird.
Ein Argument, was in dem Zusammenhang natürlich auch immer noch von den Befürwortern genannt wird, ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Bereich Champions League durch eben Clubs wie RB Leipzig, die natürlich über viel Geld verfügen und in dem Bereich vielleicht nicht komplett, aber zumindest ansatzweise dann mit Premier League Clubs mithalten können, gewahrt bleibt oder fortgeführt wird.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie viele Champions League Titel hatte RB Leipzig zuletzt gewonnen? Oder in wie vielen Finals haben die gestanden?
Ja. Nicht so viele. Trotzdem.
Genau, so, ne? Und also das ist ja dieselbe Argumentation, gab es ja jetzt auch beim DFL-Investor. Wir brauchen mehr Geld, damit wir mit, keine Ahnung, der Premier League mithalten können. Und am Ende der Saison, wo das eines der Hauptargumente der Investoren Befürworter war, hätten wir um ein Haar ein deutsches Champions League-Finale gehabt, hatten Bayer Leverkusen, die in der Conference League, ich glaube, ihr erstes Pflichtspiel nach, weiß nicht, 50 Spielen oder so verloren haben. Und auch die haben ja gegen Bergamo noch überragend gespielt. Also das ist ja an den Haaren herbeigezogen letztendlich. Gerade auch die letzte Saison hat es wieder gezeigt auf europäischer Ebene, dass man mit dem bisherigen System im deutschen Fußball auch international konkurrenzfähig ist. Man sieht, dass auch Vereine wie zum Beispiel der SC Freiburg oder Eintracht Frankfurt durch eine kontinuierlich gute Arbeit auch aufs europäische Parkett kommen, sich da auch durchaus halten können, etablieren können und halt stetig weiterentwickeln können. Also das ist ja Augenwischerei am Ende, wenn man sagt, wir brauchen dann irgendwie unbedingt ganz viel Geld und so. Nein, also wenn wir im deutschen Fußball eins zu Genüge haben, dann ist es Geld. Das ist nur unfair verteilt. Und trotzdem schafft es der deutsche Fußball ja in der europäischen, was ja eigentlich schon eigentlich ja die Weltspitze ist, mitzuhalten, sie teilweise zu dominieren, wenn ich an Dortmund in der Champions League denke. Also da braucht es keinen Brauseklub aus Leipzig, der dann irgendwie da meint, er würde die tollsten Talente hervorbringen. Denn zum einen, naja, die selber haben noch nichts gerissen, außer Pokalsiege. Okay, wow. Und darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, dass sie durch tatsächlich eine strukturierte, konzeptionell gute, langatmige, langfristige Perspektive oder Arbeit da jetzt so einen Impact hätten auf die sportliche Entwicklung des deutschen Fußballs. Denn auch RB Leipzig ist ja hingegangen und hat einfach ab 2009, nachdem sie sich dann das NLZ dahin gebaut haben, haben sich erstmal sämtliche A- und B-Jungtalente zusammengekauft. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, zuletzt ja auch dieses, ich sag mal, Gentleman's Agreement unter dem Profiverein, dass man, ich glaube, unterhalb der B-Jugend keine Transfers macht, beziehungsweise keine Anwerbung macht und dergleichen. Also quasi nicht so agiert, was Spielerwechsel angeht, wie man es im normalen Herren-Profifußball macht. Auch das haben sie ja aufgekündigt und transferieren da jetzt, glaube ich, irgendwelche Elfjährigen oder so. Also auch da muss man sagen, das ist nichts Nachhaltiges, das ist einfach nur Geld. So, die haben sau viel Geld, ja, okay, und versuchen damit in jedem Bereich die besten Leute ranzuholen. Kann man zwar machen, aber Fußball ist halt kein Einzelsport wie Tennis. So, Fußball ist halt ein Teamsport und das gilt nicht nur für die 11 Leute auf dem Platz. Selbst die müssen als Team harmonieren. Du brauchst auch im Team, hinter dem Team, Leute, die auch ein bisschen, ja, Teamplayer sind, miteinander harmonieren und funktionieren. Und all das lässt sich mit Geld nicht kaufen, kann man aber dann erreichen, indem du zum Beispiel eine gemeinsame Idee entwickelst und diese dann auch stringent verfolgst. Ja, und diese gemeinsame Idee sehe ich in Leipzig seit 2009 nicht. Also außer natürlich, wenn es ums Geld geht, klar, aber das ist ja jetzt nichts Besonderes.
Okay, ich glaube, deine inhaltliche Position ist klar geworden. Ich würde gerne einmal zum Umgang der Fans mit oder der aktiven Fanszene mit RB Leipzig zu sprechen kommen. Ich kann mich noch erinnern, kurz nach dem Bundesliga-Aufstieg und auch schon zu Zweitliga-Zeiten bei St. Pauli gab es extreme Fanproteste, es gab Boykotte, man ist nicht nach Leipzig gefahren, man hat Fanmärsche organisiert. So ein bisschen ist das eingeschlafen in den vergangenen Jahren, oder wie nimmst du das wahr?
Ich muss dir leider zustimmen, ja.
Und woran liegt das? Ist es einfach mit im Laufe der Jahre, dass man sich eben doch dran gewöhnt?
Dran gewöhnen wird man sich nie. Dafür ist dieses Konstrukt zu anders. Aber du bist natürlich dann motivierter zu protestieren, wenn du auch Erfolg hast. Und man muss ja sagen, dass, also so sehr wir uns gerade als deutsche Fußballfans freuen können, dass wir einen Investor verändert haben in der DFL, RB Leipzig aus der Bundesliga haben wir nicht rausgekriegt. Das ist natürlich dann, ja, wenn du keinen Erfolg hast, dann verlierst du irgendwann die Motivation. Ich glaube, das ist nur menschlich. Und gleichzeitig ist es wichtig, und das ist aber was ja dann doch beibehalten wird, ist es wichtig, dass man weiterhin darauf aufmerksam macht, dass man weiterhin klarstellt, dass dieses Konstrukt kein Teil des deutschen Fußballs ist. Und wenn wir vorhin bei den 13-jährigen TikTok-Fans waren, dass man auch denjenigen, die neu in die Stadien und in die Kurven kommen, immer wieder klar macht, ey, das ist nicht wie irgendein Derby-Gegner oder so oder irgendein Lokalrivale, sondern, also mir ist ja, jeder Derby-Gegner ist mir ja näher als dieses Konstrukt, einfach weil selbst, gut, in meinem Fall ist es dann Preußen Münster, kann man sich ja denken als Osnabrücker, aber auch die Leute in Münster sind Fußballfans, die einfach zu ihrem Verein gekommen sind, mit ihrem Verein jetzt gerade Glück haben von der 4. in die 2. Liga, wird auch mal wieder runtergehen, so ist für mich dann auch okay. Aber die leben ja den Fußball genauso, wie ich ihn lebe und wie viele andere Fans ihn auch leben. Und all das stellt sie mir automatisch näher als ja alles, was da in Leipzig einfach nur eine Marketing-Konstrukt hinterherläuft.
Wobei, du hast es eben selbst angesprochen, bei der DFL-Investorenfrage, wir erinnern uns an fliegende Tennisbälle und Co., hat der Protest ja sehr wohl was gebracht. Warum bringt der diesmal nichts?
Protest musst du ja oftmals vom Ziel aus betrachten. Und in diesem Fall war das Ziel relativ einfach und auch die zeitliche Schiene relativ klar. So einfach und klar hast du es beim Konstrukt in Leipzig ja leider nicht, sondern da ist es ja viel diffiziler, es ist viel differenzierter zu betrachten. Und das macht es dann auch schwieriger, einheitlich und stringent zu protestieren. Ja, und davon profitiert das Konstrukt am Ende leider.
Siehst du denn überhaupt noch, außer hier im Millern-Talk zu Gast zu sein, Mittel und Wege, um zumindest weiter das Thema in den Köpfen präsent zu haben?
Ach, ich glaube, das Thema ist die ganze Zeit weiter in den Köpfen präsent. Also sei es nur, was ich vorhin mal kurz meinte, Einschaltquoten. Klar gucken auch Leute RB Leipzig, aber wenn dann am Ende, ich sag mal, der HSV gegen Werder Bremen in der zweiten Liga spielt und die irgendwie eine dreimal höhere Einschaltquote bei Sky oder so haben, ist das ja schon ein deutliches Zeichen, dass das nicht nur ein Thema der aktiven Kurven ist. Darüber hinaus gibt es ja auch weiterhin immer noch überall Protestaktionen, zuletzt jetzt am Wochenende Union Berlin in Leipzig. Das Thema ist weiter da, das Thema ist weiter präsent. Na, und jetzt ist halt so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise es ist ja eher eine Träumerei, glaube ich, wie sich das Kartellamt zu 50+1 äußert. Denn auch da, in dem, was bisher vom Kartellamt veröffentlicht wurde, war ja zwischen den Zeilen auch durchaus zu lesen und wahrzunehmen, dass man auch Leipzig kritisch sieht, aber nach aktuellem Stand da nicht so recht rankommt. Aber eigentlich wurde da der DFL ja auch schon mit auf den Weg gegeben, dass das auch nicht ganz knusper ist. Naja, und jetzt warten wir mal ab, was da noch so geht, ob da nicht vielleicht sich dann doch in naher bis mittelfristiger Zukunft überraschenderweise eine ganz neue Tür auftut. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar und klar.
Dass ihr euch freuen würdet, auf jeden Fall. Aber hältst du das auch tatsächlich für realistisch? Also
naja, klar, es ist ja genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Da ist ein Konstrukt, das auf der Sachebene zwar Anforderungen erfüllt, aber im Grunde ja Vorgaben an sich ausfüllt und ad absurdum führt. Und es ist die Frage, inwiefern die DFL, der DFB das mit sich machen lassen wollen. Bisher wollten sie es. Aber vielleicht ist es dann ja eine Initialzündung seitens des Kartellamtes, die dann doch nochmal sehr deutlich darauf hinweisen, dass man da vielleicht nachschärfen muss. Und ich glaube, dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Und dann hätte auch ein neuerlicher Fanprotest durchaus Chancen auf Erfolg.
Siehst du denn die Gefahr, dass, wenn es RB Leipzig schon geschafft hat, dass es vielleicht irgendwann ein zweites ähnliches Konstrukt, keine Ahnung, einer was auch immer gearteten Firma in Deutschland den gleichen Weg bestreitet?
Naja, man hat ja schon bei der TSG Hoffenheim gesagt, okay, das ist jetzt once in a lifetime, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kam RB Leipzig um die Ecke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man noch auf einem noch anderen Weg die Regularien des deutschen Fußballs entweder umgehen oder aushöhlen kann. Also ich meine, wir haben in Hoffenheim es jetzt gesehen, dass man dann einfach in den bestehenden Vereinsstrukturen in diese unglaublich viel Geld reinpumpt als Einzelperson. Okay. Und dann hat Leipzig nochmal eine Stufe weitergetrieben, indem man sagt, ja, wir bauen uns einen eigenen Verein, um da Geld reinzupumpen. Ich wüsste nicht, was jetzt noch kommen sollte. Man kann vielleicht auch ganz entfernt überlegen, aber das ist, glaube ich, aktuell noch sehr theoretisch, inwiefern das Phänomen der Multi-Club-Ownerships sich da auswirkt. Dass ja mittlerweile Vereine miteinander Partnerschaften eingehen, strategische Partnerschaften eingehen und sich dann gegenseitig die Spieler hin und her schieben, was ja eigentlich auch aus dieser RB-Welt kommt, die ja auch schon Farmteams in unterschiedlichen Ländern und auf unterschiedlichen Kontinenten unterhalten haben. Wobei ich da aber dann doch ja auf so eine Art Restverstand, Funken-Restverstand bei DFL und DFB hoffe, dahingehend, dass man das Phänomen ist ja bereits dort bekannt, aber dass man dann mit den Lehren aus Hoffenheim und Leipzig hier vorab passend die Regularien nachschärft, um dann eben zu verhindern, dass das in Österreich ja teilweise schon tatsächlich der Fall ist, dass du in einer Liga zwei Clubs hast, die durch Multi-Club-Ownership miteinander verbandelt sind und dadurch eine Wettbewerbsverzerrung begehen. Denn das ist ja dann doch das Einzige, was bei DFB und DFL immer noch hochgehangen wird, der Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit auch innerhalb der Liga, das scheint denen ja dann doch von Wert zu sein. Und da unterstelle ich selbst einem Aki Watzke, dass es keine gute Idee ist, wenn seine Dortmunder Borussia dann irgendwelche Kooperationen eingeht mit, ich sag mal, Heidenheim, Bochum, und dann noch in der zweiten Liga Ulm und Nürnberg und plötzlich spielen die alle in einer Liga und dann ist ein Drittel der Liga im Grunde Borussia Dortmund. Also da müssen ja selbst Menschen, die bisher vielleicht entspannter mit dieser Thematik umgegangen sind, müssen ja dann merken, naja, selbst wenn ich jetzt ganz böse kapitalistisch spreche, ich will Geld mit Fußball verdienen, aber dafür muss ja Fußball gespielt werden. Und der Kern des Fußballs ist ja der sportliche Wettkampf. Das heißt, auch Bayern München braucht die 17 anderen Vereine in der Liga, damit die ja 17 Heimspiele haben und auch nochmal 17 Auswärtsspiele. Und wenn dann aber diese Spiele an Wert verlieren oder der Wert dieser Spiele gegen Null geht, weil alle wissen, da spielt Bayern 1 gegen Bayern 2 und Bayern 3 gegen Bayern 4 und alles ist schon vorher so geregelt, das ist so ein bisschen Formel 1-mäßig auch, ne, so mit der Stallorder, dann funktioniert der Fußball nicht mehr, dann funktioniert das Interesse am Fußball nicht mehr. Und wenn das Interesse am Fußball in der breiten Bevölkerung verloren geht, dann leidet, und das Folgende kommt mir schwer über die Lippen, dann leidet das Produkt Fußball. Und das ist ja, also das Gegenteil dessen, wir wollen ja DFL und DFB, vor allem DFL.
Das Produkt Fußball kommt dir schwer über die Lippen, aber ja, es ist natürlich ja die Attraktivität, am Sonntag ins Stadion zu gehen oder sich ein Abo zu kaufen oder was auch immer, was eben den Laden am Laufen hält, um das mal so flapsig zu sagen, oder?
Ja, also am liebsten darf man immer noch am Samstag um 15.30 Uhr ins Stadion gehen und das mit dem Abo-Kauf, das können wir auch gerne links liegen lassen, aber im Kern bin ich bei dir.
Wo bist du denn am Wochenende? In Mannheim?
Ich bin mit dem VfL Osnabrück in Mannheim, leider um 14 Uhr und nicht um 15.30 Uhr, aber naja, vielleicht nächste Saison wieder zu anderen Uhrzeiten.
Alles klar. Das werde ich auch zumindest vielleicht im Ergebnisdienst verfolgen. Ich bin dann ab 19.30 Uhr am Millerntor, dann geht Bundesliga, St. Pauli gegen Leipzig. Wir werden berichten und ja, dir erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute Abend. War sehr interessant und ja, vielleicht sieht man den VfL Osnabrück ja irgendwann auch wieder in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Liga.
Ja, danke für die Einladung und ja, letzteres hoffe ich natürlich erst recht, wobei zweite Liga würde mir aktuell auch reichen und da erstmal etablieren. Das wäre schon ganz okay.
Okay, dann auch danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, dann spielt St. Pauli beim SC Freiburg. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.